Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Professor Walter Sendelmeier ist Kommunikations- und Sprachwissenschaftler. Er forscht und lehrt an der Technischen Universität Berlin. Er untersucht die menschliche Stimme und ihre Wirkung auf andere. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1 Leute. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Herr Sendelmeier, wir haben uns vor einer knappen halben Stunde das erste Mal in unserem Leben gesehen. Wie wichtig ist bei einer solchen ersten Begegnung die jeweilige Stimme?
Sie ist recht wichtig. Wir nehmen ja alle Informationen auf, die wir bekommen, die wir an der Oberfläche unseres Gegenübers abgreifen können. Die sind oft sehr dominiert durch die visuellen Eindrücke, aber unsere auditiven Eindrücke des Sprachklangs, der Stimme, auch der Sprechweise, sollte man nicht unterschätzen, denn sie stehen in erheblicher Weise doch auch für das komplexe Phänomen Persönlichkeitsstruktur, ja, die sich in der ebenfalls sehr komplexen Erscheinung des Sprachschalls, des Sprachsignals ausdrückt.
Das bedeutet in unserem speziellen Fall, man sieht sich und innerhalb der ersten wenigen Sekunden oder möglicherweise Sekundenbruchteile, man hört eine Stimme, dann findet man die sympathisch, nicht so sympathisch. Man findet, dass sie zu dem äußeren Erscheinungsbild des Gegenüber passt.
Das sind gleich viele Fragen auf einmal. Ja, zunächst ist der Abgleich vielleicht gar nicht so entscheidend, ob sie dazu passt. Das wird dann eher eine Rolle spielen, wenn man zunächst jemanden nur aus dem Radio kennt oder über Telefon und dann Jahre später eventuell zum ersten Mal sieht, dann kann es dazu kommen, dass dieser Abgleich eine gewisse Bestätigung erfährt oder aber auch zu einer Überraschung, was letztlich auch zeigt, dass wir da immer Zusammenhänge versuchen herzustellen. Denn diese Anekdoten, die man immer wieder hört, als ich den dann endlich mal gesehen habe, da war ich ganz überrascht, den hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Das zeigt ja, dass es durchaus einen Zusammenhang gibt zwischen äußerer Erscheinung und dem Stimmklang und der Sprechweise, denn sonst wäre man ja nicht überrascht.
Ja. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, es hat sich doch in der Kommunikation und in der Wahrnehmung deshalb viel verändert, weil wir leben im Zeitalter von Internet und dieses Phänomen, da gibt es eine Radiostimme und kein Mensch weiß, wie der aussieht, funktioniert heute nicht mehr. Das kann man sich in 2 Sekunden zusammengoogeln.
Ich glaube, das überschätzen Sie doch erheblich. Die Mündlichkeit als die Grundlage aller zwischenmenschlichen Kommunikation, die dann vielleicht in ihrer ganz frühen Entstehung dann wiederum auf Gebärden und Zeigegesten zurückgeht, die ist doch omnipräsent im Alltag. Also das sollte man nicht glauben, dass die Mündlichkeit auf dem absteigenden Ast ist. Es ist unverändert das Primat der zwischenmenschlichen Kommunikation und alle anderen Arten sind eigentlich erst sekundär daraus abgeleitet.
Verzeihen Sie, ich meinte die Wiedererkennbarkeit. Also ich war von Ihnen nicht überrascht, weil ich wusste, wie Sie aussehen. Ich war einmal im Internet und da habe ich Ihr Foto gesehen.
Ja.
So meinte ich das.
Aha.
Aha. Also weil Sie sagten, das sei die große Überraschung dann, ob da ein Mensch kommt,
nicht,
zu dem die Stimme
meistens
passt
ja
oder nicht.
Meistens stimmt es ja überein, weil tatsächlich gewisse Korrelationen zwischen der äußeren Erscheinung und den stimmlichen Eigenschaften und der Sprechweise existieren. Ich habe nur aufzeigen wollen, dass wenn es doch mal hin und wieder solche Überraschungen gibt, diese ja genau belegen, dass es einen Zusammenhang gibt. Denn gäbe es keinen, warum sollten wir dann überrascht sein?
Ist das, Herr Sendelmeier, ein bisschen sowas wie eine Orchideendisziplin, wo Sie sich Ihre schöne Nische geschaffen haben, an der Schnittstelle zu ganz verschiedenen anderen Wissenschaften?
Ja, es ist in erster Linie ein interdisziplinäres Fach par excellence. Es kann eigentlich seinen Gegenstandsbereich, die gesprochene Sprache, nur adäquat erfassen, wenn man wirklich bestimmte Teilbereiche aus verschiedenen Nachbardisziplinen zusammenführt.
Aha.
Dazu gehört natürlich die Psychologie in ganz starkem Maße, aber auch die Medizin, speziell der HNO-Bereich, Details zu wissen über den Kehlkopf, über die Stimmlippen, das Schwingen der Stimmlippen und einiges mehr ist sehr, sehr wichtig für uns.
Ja. Linguistik?
Die Linguistik spielt auch eine gewisse Rolle, aber keine so große. Die Linguistik hat eigentlich in diesem Bereich der gesprochenen Sprache ziemlich versagt. Die letzten 100 Jahre, die es jetzt schon die moderne Linguistik gibt, hat eigentlich da nicht viel zu beigetragen. Sie haben sich doch sehr mit der Konzentration auf die reine Darstellungsfunktion der Sprache bewusst abgegrenzt von sehr vielen kommunikationswissenschaftlichen Fragen, die für den Alltag, gerade für die Alltagskommunikation sehr, sehr wichtig sind.
Ansonsten kann man sagen, Herr Sendelmeier, unsere Stimme, mit der wir ja auf die Welt kommen erstmal, ist unverwechselbar wie beispielsweise ein genetischer Fingerabdruck?
Nein, das ist er wohl nicht, obwohl es auch in diesem Bereich diese Metapher gibt. In den 70er Jahren ist im Kontext der Forensik in den USA der Begriff Voice Print aufgekommen, eben in Anlehnung an den Fingerabdruck, aber so zuverlässig ist er eben nicht. Das liegt daran, dass eben beim Fingerabdruck eine gewisse Konstanz vorhanden ist, der bleibt so, wie er ist, während die Stimme doch sehr viel mehr Variationen unterworfen ist. Die Stimme klingt morgens anders als mittags. Aha. Sie klingt und anders und wir sprechen auch anders, wenn wir traurig sind, als wenn wir fröhlich sind und so weiter und so fort.
Also und trotzdem ist sie immer wiedererkennbar?
Ja, wir haben also einerseits diese große Variation, was sie eben nicht so zuverlässig identifizieren lässt wie einen Fingerabdruck. Und dennoch hat sie immer was jeweils spezifisch Individuelles. Man kann sagen, die ca. 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde haben auch 7 Milliarden verschiedene Stimmen. Da höre ich aber gleich wieder einige Bedenkenträger, die zu Recht darauf hinweisen, dass große Ähnlichkeiten etwa innerhalb von Familien existieren. Es gibt durchaus unter Geschwistern oder auch Mutter und Tochter sehr große Ähnlichkeiten, dass selbst Angehörige Mühe haben, die auseinanderzuhalten. Aber mal von diesen besonderen Fällen abgesehen, ist tatsächlich die Stimme ein ganz individuelles Persönlichkeitsmerkmal.
Sie haben es gerade angedeutet. Was drückt Stimme aus? Möglicherweise, auch wenn wir es gar nicht ausdrücken wollen, aber beim anderen sozusagen automatisch ankommt, unseren jeweiligen Seelenzustand. Sind wir gut drauf? Sind wir nicht gut drauf? Sind wir depressiv?
Ja, wir geben, so wie wir den Mund aufmachen und nur eine Silbe sprechen, geben wir immer sehr viel über uns als Sprecher oder Sprecherin preis. Das können wir gar nicht verhindern. Wir geben sehr viel preis. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, um nochmal bei der Wiedererkennung zu bleiben oder der Individualität. Wenn, sagen wir mal, eine fiktive Susi ruft zu Hause die Mama an, die braucht nur zu sagen am Telefon, na, aha, da weiß die Mutter schon, ach, das ist die Susi. Aber sie weiß auch, Susi ist nicht so gut drauf. Nur eine Silbe reicht für die Identifikation und für ein erstes Stimmungsbild. Aha. Wir können also gar nicht anders, als eben immer auch Dinge über uns preiszugeben und über unsere Persönlichkeit im Allgemeinen, als überdauernder Zustand unserer Persönlichkeitsstruktur, aber auch über unsere aktuelle Stimmung, über unseren emotionalen Zustand. Letzterer wechselt natürlich häufiger. Und die Persönlichkeitsmerkmale, die überdauernder sind, die sind natürlich die Konstante, die im Hintergrund vorhanden ist. Das Problem ist, dass diese beiden Bereiche sich zum Teil an den gleichen stimmlichen und sprecherischen Merkmalen manifestieren. Wir wissen also, wenn wir jemanden zum allerersten Mal begegnen, nicht, ob der jetzt so spricht, so traurig spricht, weil er momentan einen aktuellen Fall in seiner Familie hat, den er betrauert. Oder aber, ob er tatsächlich so ein Typ Trauerkloß ist, der immer so ist.
Das lernen wir aber dann relativ rasch. Und wir haben ja auch ein Gedächtnis, das sozusagen all diese Eindrücke auf eine phänomenale Art und Weise abspeichert.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit dem Sprach- und Kommunikationswissenschaftler Professor Walter Sendelmeier, was die Unverwechselbarkeit von Stimme angeht, Herr Sendelmeier, Mick Jagger, der kommt garantiert auf die Liste absolut unverwechselbar.
Sicherlich.
Letztlich auch großes künstlerisches Privileg, dass man jemanden hört und nach einer halben Sekunde weiß man, wer singt.
Ja, das ist sicherlich von Vorteil. Man weiß es ja auch etwa aus den Dateien der Synchronstudios. Alle Sprecher sind im Grunde genommen daran interessiert, dass sie das Attribut markant bekommen. Jeder möchte eine markante Stimme haben. Und das kann mitunter auch eine Stimme sein, die unter logopädischer Perspektive oder HNO-Perspektive gar nicht so akzeptiert wird, die das unter, wie die das selbst formulieren, stimmhygienischen Gesichtspunkten am liebsten reparieren möchten. Mhm. Das sind aber oft die interessanteren Stimmen. Und wenn Sie sich mal die beiden bekanntesten Sprecher, männlichen Sprecher anhören, die wir so zurzeit haben, die beiden Christians, einmal der Christian Brückner und der Christian Schult, viel gebucht, als Synchronsprecher tätig, als Hörbuchsprecher, für Werbespots und so weiter. Die haben beide eine gewisse Rauigkeit in ihrer Stimme, bei der ein Phoniater oder eine Logopädin sagen würden, oh, das ist mir zu rau, das hat Perturbationsmaße, die sind deutlich im klinischen Bereich, da müsste man eigentlich was tun. Aha. Man kann nur sagen, bloß nichts machen, damit würden sie diese Sprecher ihrer markanten Stimme berauben, was ja zum Markenzeichen wird.
Also wenn
denken Sie
bei
Politikern an den Willy Brandt. Aha. Willy Brandt, der hat ja eine sehr, sehr raue Stimme gehabt. Da würde also jede Logopädin ihn wochenlang, monatelang therapieren, bis sie wieder glatter ist. Aber das wäre das Dümmste, was man machen könnte. Das war eben auch Das gehörte mit zur Marke Willy Brandt.
Was Christian Brückner, den Sie gerade angesprochen haben, angeht, Synchronsprecher beispielsweise von Robert De Niro, den hatten wir mal in der Sendung. Ich erinnere mich, dass er erzählt hat, wie es ist, wenn er einfach nur ins Taxi steigt und sagt, ich möchte bitte ins Funkhaus nach Hamburg, Stuttgart, München, wohin auch immer. Und die Leute oder die jeweiligen Taxifahrer sofort innerhalb von Sekundenbruchteilen reagieren, weil irgendwas freigesetzt wird in ihrem Kopf.
Sehr schönes Beispiel, ja. Das zeigt, wie sehr wir doch sensibel sind für Stimmen und die auch tiefer analytischer verarbeiten, als man gemeinhin annimmt. Das große Problem ist, wenn man über Stimme und Sprechweise spricht, dass man so wenig echte auditive Attribute hat. Das heißt, die meisten tun sich sehr schwer, das in Worte zu fassen. Alle Menschen werden unmittelbar affiziert von einer Stimme. Das berührt sie irgendwie intuitiv, ganzheitlich, spontan nimmt man das auf und es hinterlässt etwas bei einem als Hörer. Wenn man aber sagen soll, was es ist, warum man diese Stimme angenehm oder jene unangenehm findet, kommt meist nicht viel. Ein Achselzucken und ja, das höre ich irgendwie. Das liegt auch daran, dass wir außer dem Adjektivpaar laut und leise keine echten auditiven Attribute haben.
Alles oder liegt es möglicherweise auch daran, dass es sozusagen eine Macht des Unbewussten oder Unterbewussten gibt, die uns signalisiert, wir finden oder wir haben etwas angenehm, unangenehm zu finden, aber die Begründung nicht mitliefern?
Das könnte sein. Das wäre jetzt eine Spekulation. Da müsste man sich überlegen, wie man diese gewagte Arbeitshypothese überprüfen kann.
Gut, dann denken wir drüber nach und hören uns jetzt eine Band an, die man sozusagen, da gibt es zwei Lager. Die Bee Gees, ganz hohe Stimmlage. Gibt es vermutlich welche, die finden es nicht so schön, würde ich mich drunter einreihen.
Popgesang ist im Falsett modern gewesen.
Wie finden Sie es?
Ja, zu manchen Stücken passt es. Rod Stewart etwa hat es ja auch sehr ausgeprägt umgesetzt. Also es passt zu bestimmten Pop-Rock-Stücken sehr gut.
Herr Sendelmeier-Lindenberg kommt auch auf die Liste unverwechselbare Stimmen, wobei Sie, glaube ich, Wert drauf legen, zu unterscheiden zwischen dem Sprechen und dem Singen ein und derselben Person.
Ja, das hängt damit zusammen, dass allzu oft vorschnell Singen und Sprechen in einen Topf geschmissen wird und auch im Bereich des Sprechcoachings oder Sprechtrainings eigentlich recht naiv Dinge aus der Gesangspädagogik übernommen werden. Und dann wird Stütze geübt und so weiter über die Zwerchfellatmung. All diese Dinge sind ja schön und gut in der Gesangspädagogik, aber Sprechen ist fundamental doch etwas anderes. Beim Sprechen halten wir ja nicht einen Ton. Das ist ja der große Unterschied. Beim Singen müssen wir halt für die Dauer den Ton halten, den die Note vorgibt. Eine bestimmte Frequenz, sagen wir mal 440 Hertz, wenn es der Kammerton A sein soll. Beim Sprechen haben wir diesen Zustand nicht eine Sekunde, nicht eine Millisekunde, sondern wir gehen ständig mit unserer Grundfrequenz, mit dem Stimmton rauf und runter.
Ja, wir haben auch vorhin, was das Sprechen angeht, festgestellt, dass wir mit der Art zu sprechen auch unsere psychische Befindlichkeit gleich sozusagen mitliefern.
Unsere Stimmung.
Sind wir gut drauf, sind wir nicht gut drauf? Liefern wir auch unseren Aggressionslevel?
Natürlich, das gehört ja mit zu den Basisemotionen. Freude, Trauer, Ärger und Angst, das sind so die vier weltweit anerkannten Basisemotionen, auf die sich die Psychologen unstrittig geeinigt haben. Und wenn wir nun mal bei den Vieren bleiben, dann kann man eben sehr gut aufzeigen, wie sich diese unterschiedlichen Stimmungszustände bei Sprechern und Sprecherinnen in der Art und Weise der Stimmqualität und der Sprechweise äußern. Wir merken sofort, wenn der Satz inhaltlich auch nichts hergibt, so ein Satz wie das Buch liegt dort drüben auf dem Tisch, wo inhaltlich keinerlei emotionaler Ausdruck enthalten ist, klingt anders, wenn jemand diesen Satz in einem traurigen Tonfall sagt, als in einem ärgerlichen, als in einem ängstlichen. Im ärgerlichen klingt er eben auch immer ein Stück weit aggressiv. Da verändert sich etwas gegenüber dem sogenannten neutralen Zustand. Und die Forschungsfrage war für uns, was genau ist es, das sich ändert, wenn wir in einem dieser emotionalen Zustände sprechen?
Und was hat die Forschung dann rausgefunden? Was ist der markante Grund dafür?
Sehr viel. Je nachdem, welche Emotionen man sich anschaut, nehmen wir mal zwei heraus, wo man besonders schön Gegensätze aufzeigen kann. Nehmen wir mal Trauer auf der einen Seite und Ärger auf der anderen Seite. Wenn wir ärgerlich sprechen, dann gehen wir mit der Stimme hoch. Mit der mittleren Stimmlage. Gleichzeitig verändert sich die Variationsbreite. Das heißt, es gibt noch größere Unterschiede zwischen hoch und tief in der Satzmelodie, in der Tonhöhe. Wir sprechen lauter, wir artikulieren in der Regel sogar deutlicher, wenn wir ärgerlich sprechen, obwohl wir schneller sprechen meistens. Und die Anzahl der Betonungen nimmt drastisch zu. Fast jede betonbare Silbe wird bei ärgerlicher Sprechweise betont. Wenn wir traurig sind, sprechen wir ganz anders. Die Stimmlage,
leiser,
die Mittellage, mittlere Stimmlage wird abgesenkt, sie wird monotonisiert. Die Unterschiede zwischen Vokalen und Konsonanten in der Lautstärke nehmen deutlich ab. Es treten zum Teil Laryngalisierungen auf, so gewisse knarrende Elemente. Die Behauchung nimmt zu, die Tonhöhe sinkt zum Ende hin langsam ab. All das sind gravierende Unterschiede, die wir sofort nach wenigen Silben heraushören. Und wir wissen sofort, oh, der ist wohl traurig oder der ist ziemlich sauer, der ist aggressiv.
Wenn Sie sagen, wir hören es raus als Zuhörende, bedeutet es, wir interpretieren es zu fast 100% dann auch richtig?
Ja, da sind wir sehr sensibel und auch sehr schnell und zuverlässig in der richtigen Zuordnung. Wir haben das in zahlreichen Hörexperimenten durchgeführt und konnten immer wieder bestätigen, dass menschliche Hörer für derartige Klassifikationen sehr sensibel sind.
Sie haben, Herr Sendelmeier, auch untersucht, wie Stimmen im Radio stattfinden und wie sie wirken. Es gab zwei Sender, einmal Deutschlandfunk, also öffentlich-rechtlich, und dann eine private Station. Was haben Sie rausgekriegt?
Ja, wir haben gegenübergestellt einen Sender, der als sehr seriös gilt, Deutschlandfunk, wie Sie schon sagten. Und wir haben ein privates Ereignisradio uns ausgesucht. Das war die Abteilung in Berlin von Radio Energy. Ein privates Ereignisradio mit der Zielgruppe 14- bis 29-Jährige. Man ist immer gut drauf, Partystimmung wird imaginär angenommen, die Hörer werden geduzt und so weiter. Deutschlandfunk ganz anders, völlig seriös unterwegs, überwiegend eine Informationssendung, viel Nachrichten und so weiter. Wir haben verglichen zwei morgendliche Moderationen in der Primetime und haben festgestellt, nicht nur, dass sie völlig unterschiedlich sprechen, das wusste man eigentlich auch schon vorher. Wir haben dann systematisch untersucht, wie auf Hörer diese verschiedenen Sprechweisen wirken. Aha. Und haben dabei große Unterschiede festgestellt und auch interessante Dinge, die Radio Energy wahrscheinlich überraschen dürfte oder überrascht hat. Die Ergebnisse sind schon seit einiger Zeit bekannt. Denn selbst die Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen, die Radio Energy ja anpeilt, sind mit der Sprechweise, der man dort begegnet, gar nicht so ganz begeistert.
Weil zu plakativ, zu schreierisch?
Zu marktschreierisch. Es wird dort sehr laut gesprochen, mit einer Sprechmelodie, in der sehr viel betont wird. Fast jede betonbare Silbe wird betont. Was die Assoziation weckt, das hatten wir doch bei der Emotion Ärger auch. Das kommt hier ganz klar durch. Es hat etwas Marktschreierisches und die Hörer finden das eigentlich gar nicht so angenehm, quasi mehr oder weniger aggressiv die ganze Zeit angesprochen zu werden.
Deutschlandfunk ruhiger?
Viel ruhiger, sachlich, wird insgesamt positiver wahrgenommen. Andererseits muss man sagen, der Deutschlandfunk macht auch nicht alles richtig. Er beklagt selbst seit vielen Jahren, dass ihnen die jungen Hörer weglaufen. Und das ist eben auch ein wichtiger Aspekt. Ich erlebe es selbst ganz konkret mit meinen eigenen drei Söhnen, die so um die 20 sind, die diesen Sender gar nicht gern hören. Wenn ich den mal anschalte, dann verlassen sie den Raum oder bitten mich doch, was anderes zu suchen.
Begründung?
Weil sie diese, wie sie sagen, Grabesstimme nicht ertragen können. Also auch dort, wenn auch insgesamt die Sprechweise angenehmer ist und viele Dinge positiver rüberkommen, ist eigentlich nicht alles richtig gemacht. Da muss man sich auch auf der Senderseite mal gründlich Gedanken machen, wie wollen wir unsere Zuhörer eigentlich adressieren. Das sind wirklich Extreme. Einmal das Marktschreierische, das sich vom Werbeblock zum Teil gar nicht mehr abgrenzen lässt. Wenn man dann noch die Technomusik hört, die da zum Teil gespielt wird, ist das alles ein und derselbe aggressive, hämmernde, druckvolle Ton, was zum Teil durch die Voice Card noch zusätzlich erhöht wird. Damit werden die wenigen leisen Silben, die da doch ab und zu noch mal vorkommen, auch noch an die Aussteuerungsgrenze hochgefahren, sodass man eigentlich wirklich nur noch in dieser hämmernden Art bei den privaten Ereignisradios angesprochen wird.
Gut, das sind jetzt die beiden Moderationshaltungen, die unterschiedlicher nicht sein können, entsprechend unterschiedlich auch bewertet werden. Kann man per se sagen, dass tiefere Stimmen im Radio angenehmer ankommen bei Hörern als hohe und helle Stimmen?
Insgesamt ja. Wenn nicht andere Aspekte völlig daneben liegen, die können sowas nämlich, wenn sie ganz schief daherkommen, durchaus kompensieren. Aber wenn der Rest einigermaßen stimmig ist, dann kann man diese Aussage so schon bejahen. In der Tat, gerade bei Männern gibt es eigentlich nach unten keine echte Grenze. Tiefere Stimmen werden im Allgemeinen als kompetenter, als glaubwürdiger, als Autorität ausstrahlend eingestuft. Ja. Bei Frauen ist es etwas anders. Da sind zwar auch Frauenstimmen, die etwas niedriger sind als der Durchschnitt der Frauen. Die als sympathischer, als angenehmer eingestuft werden. Und es ist ja auch kein Zufall, dass die ersten Nachrichtensprecherinnen, die es dann doch an die Mikrofone geschafft haben, denken Sie mal an Dagmar Berghoff oder Wiebke Bruns, die war ja noch früher, 5 Jahre früher, dann im ZDF tätig. Noch früher übrigens, das wissen viele gar nicht, in der DDR schon 1963, Anne-Rose Neumann. Aha. Wenn Sie sich diese drei Frauen mal anhören, fällt eins auf, sie haben etwas gemeinsam, nämlich eine sehr tiefe Stimme, eine Altstimme. Sie ist noch hoch genug, dass man sie eindeutig als Frauen erkennt. Die Weiblichkeit ist nicht verloren, aber sie sprechen ungefähr 20, 30 Hertz tiefer als die durchschnittliche Frauenstimme.
Wobei es ja, Herr Sendelmeier, eigentlich total ungerecht ist. Also ein Mann, ob intelligent oder nicht intelligent, wenn er eine tiefe Stimme hat, kommt seriös und markant rüber. Und eine Frau, ob intelligent oder nicht intelligent, wenn sie eine hohe Stimme hat, kommt doof rüber.
Ja, die Kleinmädchenstimme in der Tat bekommt schon das Attribut des Subdominanten, des vielleicht auch Unterwürfigen oder Dümmlichen. Andererseits darf man das nicht überschätzen. Tiefe Stimme allein reicht auch nicht. Wie ich schon angedeutet habe, viele andere Dinge, die ja auch zum Sprechen gehören, die müssen natürlich auch schon sehr gut gesetzt sein.
Zum Beispiel?
Die Rhythmik, die Betonung, die Satzmelodie, die Pausensetzung, die sinngliedernde Pausensetzung vor allen Dingen, die Aussprachedeutlichkeit. All das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Tiefe Stimme allein reicht nicht. Das sehen wir an dem Beispiel Scharping. Manche erinnern sich vielleicht noch, der war mal Parteivorsitzender bei der SPD. Der hatte eigentlich, oder nicht nur hatte, sondern die hatte immer noch eine recht sonore, angenehme Stimme. Sein Stimmklang hat eigentlich ihm immer gute Voraussetzungen gebracht. Aber er macht so viele andere Dinge falsch oder hat sie falsch gemacht, dass die tiefe Stimme allein dann auch nicht ausreicht.
Er hat unfassbar
langsam gesprochen. Die Art, wie er betont hat, hat das noch verstärkt. Er hat nämlich entgegen dem, was im Deutschen üblich ist oder überhaupt in germanischen Sprachen, west- und nordgermanischen Sprachen, dass man nämlich die Betonung, die Hervorhebung primär durch eine Tonhöhensteigerung, also durch eine Tonbewegung auf der zu betonenden Silbe erzeugt, sondern er hat vor allen Dingen durch Dehnung die Betonung erzeugt. Und das hat dies ohnehin schon sehr langsame Sprechen noch mehr gesteigert.
Es gibt eine Frau, mit der Sie sich von Berufswegen seit vielen Jahren sehr intensiv beschäftigt haben, was Ihre Fähigkeiten zu sprechen angeht. Diese Frau heißt Angela Merkel.
Frau Merkel wirkt sehr wenig emotional. Sie wirkt ruhig, unaufgeregt und in keiner Weise aggressiv. Also ihre Sprechweise hat sogar etwas Beruhigendes. Etwas sehr Nüchternes und Sachliches. Selbst die schlimmsten Katastrophen wirken in ihrer Sprechweise eigentlich gar nicht so schlimm. Aha, das liegt an drei Punkten.
Ja, okay.
Zum einen an der Art der Satzmelodie, wozu besonders die Betonung auch gehört, bei ihr sehr auffällig. Dann zweitens der Stimmklang und drittens die Artikulationsgenauigkeit. Denn sie nuschelt ein wenig, aber nicht so viel, dass die Verständlichkeit darunter leidet. Und durch dieses Nuscheln wirkt sie auch ein bisschen volksnah. Und die Aussprache ist auch weicher, die stimmlosen Plosive, PTK, werden relativ weich von ihr ausgesprochen. Das passt ganz gut zu diesen beiden anderen Aspekten. Die Satzmelodie bei ihr wird vor allen Dingen gekennzeichnet durch eine fast gar nicht vorhandene Betonung. Und wenn sie Silben betont, macht sie es auf eine ganz merkwürdige Art. Sie geht in den Silben, die sie hervorheben möchte, erst ganz am Ende hoch und setzt meistens in der nächsten Silbe, die eigentlich schon wieder neben oder unbetont sein müsste, setzt sie diesen Tonhöhenverlauf fort. Dann sagt sie zum Beispiel das Wort Deutschland. Und der Hörer fragt sich, welche Silbe ist denn jetzt eigentlich die betonte? Das heißt, auf Wortebene hat sie eigentlich nur zwei Betonungsstufen. Und wenn wir auf Satzebene gehen, müsste ja eigentlich noch eine dritte hinzukommen, weil einer der Wortakzente ja den Satzakzent kriegen muss, worauf also der Fokus für den Hörer zu richten ist, aufgrund der besonderen Hervorhebung durch die Sprecherin. Aber auch dieser ist derartig nivelliert, dass der Satzfokus oft gar nicht so eindeutig auszumachen ist. Das ist natürlich ermüdend, weil die Hörer doch immer auf der Suche sind nach dem Kern der Aussage und dann doch verschiedene Rekonstruktionen anstellen, um rumzuprobieren, welches Wort denn nun den Satzfokus haben könnte. Und das ermüdet natürlich.
Professor Sendelmeier, was mich bei Frau Merkel irritiert ist, man sagt ja, sie hätte eine einlullende Wirkung. Und man sagt auch, was sie sagt, kommt absolut glaubhaft rüber. Dafür finde ich, das ist aber meine subjektive Einschätzung, ihre Stimmlage eigentlich ein bisschen zu hoch.
Inzwischen nicht mehr. Wir untersuchen seit 2001 Frau Merkels Stimme regelmäßig und er hat sich ja gerade durch die Wechseljahre und die damit verbundene hormonelle Umstellung bei ihr ergeben, zu ihrem stimmlichen Vorteil, dass die Stimme deutlich niedriger, deutlich tiefer geworden ist. Das ist bei Frauen so, bei Männern ist es anders. Männerstimmen gehen im Alter dann, wenn sie die 50 überschritten haben, nochmal etwas nach oben, mitunter ganz zum Schluss bis hin zum Greisendiskant. Bei Frauen haben wir eine andere Entwicklung. Da haben wir hormonell bedingt in den Wechseljahren einen deutlichen Abfall in der mittleren Stimmlage. Und Frau Merkels Stimme hat auch seitdem gewonnen und wird sehr viel positiver eingestuft als früher. Sie hat noch angefangen eher mit dem, was man auch als Kleinmädchenstimme bezeichnet. Da hat sie viel zu hoch gesprochen, hatte wenig Spielraum nach oben für Betonungen und so weiter. Also gerade in den erregteren Bereichen, wenn sie mal ausdrucksvoller, emotionaler sprechen wollte, ist das sehr wenig überzeugend rübergekommen. Das ist inzwischen ganz anders. Erstens versucht sie gar nicht mehr, diese erregten Passagen umzusetzen. Sie spricht eigentlich inzwischen fast durchgängig in dieser unruhigen, unaufgeregten, sehr beruhigenden Art.
Und monoton.
Eher monoton. So als würde sie Nachrichten verlesen. Manchmal kriegt sie etwas Emotionales hinein, dann kriegt man etwa das Gefühl, dass sie vielleicht tröstet. Dann macht sie zusätzlich zu diesen späten Tonhöhenanstiegen noch eine gewisse Dehnung. So als wenn eine Mutter mit dem Kind spricht, das sich gerade das Knie aufgeschlagen hat. So, das ist alles gar nicht so schlimm, wird schon wieder gut. Wenn das aber fehlt, dieses Tröstende bei ihr, dann wirkt sie sehr nüchtern, sehr sachlich, als würde sie Nachrichten vorlesen.
Herr Sendelmeier, wenn wir über Politiker sprechen, das ist vermutlich die Berufsgruppe, die am meisten Gefahr läuft, die eigene Stimme zu ramponieren.
Ja, sicherlich. Auch Turnlehrerinnen sind es mitunter auch. Aber Politiker sind vor allen Dingen auch in besonderer Weise auf ihre Stimme angewiesen im Sinne der Glaubwürdigkeit. Ob sie überzeugende Redner sind, ob sie ihr Publikum gewinnen können, damit steht und fällt eigentlich ihr Erfolg.
Kann man das trainieren oder können die das trainieren? Oder trainieren sie es möglicherweise auch?
Ja und nein. Man kann sicherlich ein bisschen trainieren, aber so einfach ist es nicht. Also allzu viel Versprechung sollte man da nicht glauben. Es ist nicht einfach. Solche Eigenschaften, die ja, wie wir vorhin besprochen haben, auch Ausdruck der Persönlichkeitsstruktur sind, sind nicht so einfach mit ein paar sprechtechnischen Tricks abzustellen.
Sie haben sich auch beschäftigt mit dem Gegenkandidaten von Frau Merkel bei der letzten Bundestagswahl, Peer Steinbrück. Ein rhetorisch geschliffener Mann, der druckreif formuliert und trotzdem Probleme hat, gut anzukommen.
Ja, er ist fast so ein Gegenentwurf in der Sprechweise, in dem im stimmlichen Ausdruck und in der Sprechweise im Vergleich zu Frau Merkel. Er ist sehr kämpferisch als Oppositionsführer, als Herausforderer musste er das ja auch sein. Und das hat er auch ganz überzeugend rübergebracht. Er greift an, er betont auf eine Art und Weise, die typisch ist für das Angreifen. Er geht am Beginn der Silben, die betont werden, sofort steil mit Tonhöhe, begleitet durch steilen Anstieg in der Lautstärke nach oben. Er ist also durchaus einer, der Führerschaft ausstrahlt, kämpferisch ist und den Hörern vermittelt oder den Wählern vermittelt, ich weiß, wo es lang geht.
Kommt aber gleichwohl ein bisschen arrogant rüber.
Gleichzeitig hat er Schwächen, zum Beispiel in der Aussprache, genau gegenläufig zu Frau Merkels Sprechweise. Er spricht die Frikative und die Plosive, das sind also wie gesagt BDG, PTK oder auch F und S und Sch, die spricht er besonders scharf aus und das wirkt eben ein Stück weit aggressiv, es wirkt zum Teil wie ein zusammen mit der Betonung, die wir eben gerade besprochen haben, wirkt es zusammen fast wie so ein preußischer Offizierston, wie ein Befehlston. Und dann hat er noch so ein paar norddeutsche Varianten, dass er also ähnlich wie Helmut Schmidt auch das Esch-Initial als S ausspricht, die Start und Stein. Das kommt also bei Wählern, bei Hörern im mittleren geografischen und im südlichen geografischen Bereich gar nicht gut an. Auch selbst bei Hamburgern hat man manchmal das Gefühl, er spricht wie die Pfeffersäcke. Das sind so die reichen Kaufleute in Hamburg, die ein elitäres Image haben.
Jetzt gucken wir ganz zum Schluss noch auf einen Oppositionspolitiker, dessen rhetorische Fähigkeiten zumindest immer gerühmt werden. Gregor Gysi, den haben Sie auch untersucht und sind kurz zu welchem Ergebnis gekommen?
Dass er doch ziemlich überschätzt wird. Er macht einige Sachen ganz gut, also die sinngliedernden Pausen etwa setzt er. Er betont meistens richtig und betont auch wirkungsvoll. Er schafft es, seine Atempausen und die kognitiven Pausen zum Nachdenken meistens den kommunikativen Pausen unterzuordnen, sodass man als Hörer es relativ leicht hat, ihm zu folgen. Der Satzfokus ist meistens sehr klar. Der Stimmklang ist nicht so überzeugend, nicht so vertrauenserweckend. Und das mag sein, dass sich an ihm auch die Geister scheiden. Oft ist es ja so, dass Hörerurteile sehr, sehr homogen sind. Dass also eine deutliche Mehrheit, 80-90%, mögen einen oder mögen einen Sprecher nicht. Gysi ist einer von denen, die polarisieren. Davon gibt es einige. Stefan Raab, Barbara Schöneberger, Gysi ist auch so ein Fall. Da polarisiert es schnell die Hörerschaft. Das ist aber eher die Ausnahme. Bei den meisten Sprechern und Sprecherinnen sind die Hörerurteile relativ homogen.
Wir sind am Ende dieser Sendung und ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört. SWR1.